Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Große Lebensfragen verleiten zu großen Worten. Der Philosoph Ludwig Wittgenstein dagegen zieht oft das Schweigen vor. Sein einziges zu Lebzeiten veröffentlichtes Werk ist ein schmales Bändchen mit kurzen, kargen Sätzen. In ihnen steckt mehr Weisheit als in manch dickem Wälzer. Am 26. April 1889 wurde Ludwig Wittgenstein geboren. Am 29. April 1951 ist er gestorben. Zu seinem 60. Todestag hören Sie jetzt eine Perspektivensendung mit dem Theologen und Wittgenstein-Kenner Kurt Studhalter, zusammengestellt von Lorenz Marti.
Ludwig Wittgenstein gehört zu den einflussreichsten Denkern des 20. Jahrhunderts. Er hat sich den Grundfragen des Lebens gestellt, radikal und schonungslos. Dabei hat er die Philosophie nicht bloß als akademische Übung verstanden, sondern als Lebensform. Philosophie ist für ihn immer auch Arbeit an sich selber. Und Philosophie darf nicht zerredet werden. In einem Brief an einen Freund schreibt er:
Mein Werk besteht aus zwei Teilen. Aus dem, was hier vorliegt, und aus alledem, was ich nicht geschrieben habe. Und gerade dieser zweite Teil ist der wichtige. Alles das, was viele heute schwafeln, habe ich in meinem Buch festgelegt, indem ich darüber schweige.
Ludwig Wittgenstein philosophiert nicht nur, indem er spricht und schreibt, sondern auch, indem er schweigt. Coach Studhalter, wie geht das schweigend philosophieren?
Ich könnte jetzt da ganz ironisch sagen, das geht natürlich nicht. Nur schon, wenn wir denken, sprechen wir vielleicht vor uns hin. Wittgenstein ist in dem Fall eine große Ausnahme unter den Philosophen. Er ist sich bewusst, dass das, was er geschrieben hat in seinem Frühwerk, dass das nie das Ganze sein kann, sondern dass er als Philosoph das schreibt explizit, wo er denkt, das ist klar und deutlich. Der ganze Rest, das heißt bei ihm vor allem Religion und Ethik, über das soll man schweigen. Man philosophiert besser über die höchsten und die tiefsten Dinge des Lebens, indem man schweigt, als dass man eben schwafelt, viele Worte macht.
Auf dieses schweigende Philosophieren werden wir noch etwas näher eingehen. Ludwig Wittgenstein ist ja für Sie, Coach Studhalter, seit Jahrzehnten ein wichtiger philosophischer Weggefährte, vielleicht der wichtigste überhaupt. Was bedeutet er Ihnen?
Mal ganz einfach, er war das Thema meiner Dissertation vor etwa 40 Jahren. Das bedeutete mal den Einstieg ins philosophische Denken. Und einen Einstieg, der mich befreite aus einem engen dogmatisch-philosophischen Gerüst. Wittgenstein hat zwei Dinge für mich vor allem. Er war Österreicher, hat etwas von der österreichischen Melancholie des Lebens übernommen, Relativierung des Lebens, der Philosophie. Und das Zweite, als er später in Cambridge dann Dozent war, er hat einen angelsächsischen Common Sense, eine Philosophie des vernünftigen Menschenverstandes eingebracht. Und diese zwei Punkte, die Relativierung und die alltägliche Art zu philosophieren, die haben auch mich geprägt.
Sie haben gesagt, er hat Sie auch befreit aus einer gewissen dogmatischen Enge, wie Sie sie während des Theologiestudiums vielleicht erlebt haben, wie sie Ihnen begegnet ist. Er hat da wie einen Kontrapunkt gesetzt zu einer allzu engen Theologie.
Das kann man so sagen. Vor allem ist ja Philosophie das Geschäft, wo einem keine Autorität, keine religiöse Autorität Vorschriften macht. Da ist man frei zu denken. Man kann auch den Philosophen, die Philosophin auswählen, die einem etwas gibt. Und diese Freiheit ist nicht für alle, vor allem in Institutionen tätige, auch für Philosophieprofessoren oft, selbstverständlich. Man muss sie selber erringen, man muss auch darum kämpfen.
Wittgenstein selber war ja ein sehr freier Mensch. Er hat sehr frei gelebt. Er war ein Einzelgänger, ein Einsamer auch. Hat von 1889 bis 1951 gelebt. Wer war dieser Ludwig Wittgenstein?
Es ist wahrscheinlich sehr schwer, auf einen Punkt zu bringen. Er war eine sehr differenzierte Persönlichkeit, eine ungestüme auch. Geprägt hat ihn wohl seine Herkunft. Er stammte aus reicher Familie und war schon deshalb frei, nämlich finanziell frei. Er hat den Ersten Weltkrieg an der Front mitgemacht, in ständiger Todesangst. Das hat ihn ebenso geprägt. Da wusste er, es kann jeden Tag fertig sein mit meinem Leben. Seine Tagebücher geben Zeugnis davon. Und später war er als einfacher Dorfschullehrer tätig, gleichsam im anderen Extrem, hat ganz einfach gelebt. Dann hat er seine Frühphilosophie, die er Tractatus Logico-Philosophicus nannte, ziemlich überholt, als er dann in England war und hat einen ganz neuen Zugang zur Sprache gefunden. Er ist am Schluss dann gestorben an Krebs in Cambridge und vor seinem Tod noch hat er weiter philosophiert über die Frage, was ist Gewissheit, was ist Vertrauen und was ist Zweifel. Da muss man auch wissen, er war vom Charakter her ein eher depressiver Mensch. Drei seiner Brüder haben Suizid gemacht. Einer war überaus talentierter Pianist. Und seine Familie war ebenso künstlerisch begabt, engagiert. Also diese Farbigkeit seiner Herkunft, seines Lebens und auch seines Sterbens hat sich dann auch abgefärbt in seinem Denken.
Bemerkenswert ist ja auch, dass er ein Riesenvermögen geerbt hat und das verschenkt hat. Ist Wittgenstein ein Asket?
In einem gewissen Sinne ja. Er hat nie eine Krawatte getragen. Er hat sich oft in die Einsamkeit zurückgezogen, nach Norwegen, wo er ein Haus hatte. Er hat das Vermögen verschenkt in zweifacher Weise, zuerst an mittellose Schriftsteller wie Trakl und andere, die haben davon profitiert. Er hat den Rest an seinen Geschwistern vermacht. Und er war von seinem Lebensstil her immer hin und her gerissen, zwischen nach außen engagiert sein und sich wieder zurückzuziehen. Da ist er vor allem geprägt durch den Schriftsteller Tolstoi, der ebenso versuchte, von reichem Hause stammend, einfach zu leben, ein einfaches, vor allem ethisches Christentum bei Tolstoi. Und Wittgenstein hat dieser Tolstoi großen Eindruck gemacht. Er hat einmal gesagt, er hätte den Krieg, den Ersten Weltkrieg, nicht überstanden ohne die Lektüre der Einführung ins Leben der Evangelien von Tolstoi. Das hat er immer mit sich getragen, dieses Büchlein.
Asket war Wittgenstein auch im Umgang mit der Sprache. Er schrieb klare, knappe Sätze, die in ihrer strengen Dichte aber gar nicht so einfach zu verstehen sind.
Er schreibt ein ganz einfaches Deutsch im Gegensatz zu manchen anderen Philosophen wie Heidegger und Konsorten, die ein bisschen eine gedrechselte und verdrehte Sprache hatten. Die Einfachheit der Sprache kontrastiert oft mit der Schwierigkeit des Inhalts.
Hören wir uns so einen knappen Satz von Wittgenstein an, der beim ersten Eindruck vielleicht einfach wirkt, beim zweiten Überlegen dann schon schwieriger wird.
Was sich überhaupt sagen lässt, lässt sich klar sagen. Und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen.
Was lässt sich denn klar sagen und was nicht?
Klar sagen lässt sich nach Wittgenstein ganz sicher Mathematisches, Logisches und Naturwissenschaftliches. Nicht klar sagen lässt sich alle menschliche Erfahrung, die Kunst, die Musik, die Literatur, auch Religion, Mystik, das Weltganze und Gott, darüber muss man schweigen.
Wobei das sind ja dann eigentlich die Fragen, die uns auch wirklich berühren, zutiefst berühren, existenziell etwas angehen. Wittgenstein selber räumt das ja auch ein, wenn er zum Beispiel sagt,
wir fühlen, dass selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind.
Das ist für mich ein ganz zentraler Satz, übrigens war es auch für mein Leben. Selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen, ich würde sogar sagen theologischen Fragen, beantwortet wären, dann sind meine Lebensprobleme, die Dinge, die meinem Leben einen Sinn geben, die Erfahrung der Liebe, der Verlorenheit, der Schuld, noch gar nicht berührt, weil es kann mir keine Wissenschaft die zentralen Dinge des Lebens beantworten, sie kann nicht meine persönlichen Lebenskrisen bewältigen und lösen, auch der Hirnforscher nicht und auch der Mediziner nicht. So wichtig die Wissenschaft ist, das muss man immer wieder betonen. Wittgenstein selber war ein Mathematiker, er war ein Ingenieur, er war sogar ein Architekt. Er verachtet das nicht. wo es aber ums Wesentliche des Lebens geht, oder wie er einmal sagt, die Philosophie muss für mich auch zu Herzen gehen und meine Seele berühren, sonst hilft sie mir nicht.
In seinen späteren Jahren hat Wittgenstein seine radikale Position in Bezug auf die Sprache dann etwas relativiert. Da stand dann weniger das Schweigen im Vordergrund, sondern mehr das Nachdenken über das Reden und über die Sprache.
Er hat in seiner Spätphilosophie die Alltagssprache ernst genommen, nicht mehr nur die wissenschaftliche und die logische. Und dann hat er versucht aufzuzeigen, dass man gerade auch religiöse Sprache ernst nehmen soll. Einige seiner Freunde waren sehr religiös und er hat dann ständig gekämpft mit ihnen, dass sie ihm erklären mussten, wieso glaubst du das? Und seine Ansicht war, Glauben kann man letztlich nicht begründen. Man muss, wie Kierkegaard einmal sagte, einen Sprung wagen. Man muss sich für einen bestimmten Lebensstil entscheiden. Die religiöse Sprache hat dann für ihn nicht einfach Schweigegebot gleichsam, sondern man darf und soll so reden, aber es muss dieser religiösen Sprache ein Lebensstil entsprechen. Es muss sich im Leben erweisen, was du meinst, wenn du religiöse Aussagen machst.
Philosophie heißt für Ludwig Wittgenstein Befreiung aus den Irrgärten der Verwirrung. Und dafür braucht es nicht viele Worte. Zu seinen Lebzeiten hat er nur ein schmales Büchlein veröffentlicht. Es trägt den lateinischen Titel Tractatus Logico-Philosophicus und enthält eine mathematisch streng geordnete Sammlung von Aphorismen, knappe Sätze von einer kristallinen Klarheit, die vieles verschweigen und gerade so viel aussagen.
Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische.
Die Verbindung von Logik und Mystik ist ein Kennzeichen der Philosophie Wittgensteins. Kurt Stuthalter, was meint er jetzt genau mit dem Mystischen?
Das ist ein ganz interessanter Begriff und er ist darum schwierig, weil er natürlich besetzt ist durch die ganze Religionsgeschichte. Wittgenstein war ganz sicher kein, in dem Sinn christlicher oder jüdischer Mystiker, sondern für ihn bedeutete das, dass man sich trotz allem Elend, Klammer Kriegserlebnisse, ständig den Tod vor Augen halten, geborgen fühlt. Diese letzte Geborgenheit, er sagt einmal, was auch immer passiert, es kann mir nichts passieren. Das begründet er so, wie Tolstoi auch sagte, man muss in der Gegenwart leben. Die Vergangenheit ist vorbei, die Zukunft ist völlig ungewiss, konzentriere dich aufs Jetzt. Er sagt ihm auch einmal ein Leben aus dem Geist. Und eine zweite, wenn man sagen will, mystische Erfahrung war für ihn, nicht wie die Welt ist, ist das Interessante, sondern dass sie überhaupt ist. Und da näherte er sich dem philosophischen Staunen, das auch für andere Philosophen der Beginn des Denkens war. Dass die Welt ist, ist wie ein Geschenk und das ist für ihn eine Erfahrung, die ihn hält und tröstet. Das Schweigen ist dann so etwas wie eine Konsequenz aus einer solchen mystischen Erfahrung. Das kann man nicht predigen, man muss andere nicht überzeugen. Wer es nicht selber auch spürt, für den ist es sehr schwierig, da zu verstehen.
Wittgenstein schreibt dann ja auch an einer anderen Stelle, dass das Unaussprechbare den Hintergrund bilde, vor dem das Aussprechbare seine Bedeutung bekomme. Und zu diesem Unaussprechbaren gehört für ihn natürlich auch Gott. In Wittgensteins Tagebuch stehen dazu die Worte:
An einen Gott glauben heißt, die Frage nach dem Sinn des Lebens verstehen. An einen Gott glauben heißt, sehen, dass es mit den Tatsachen der Welt noch nicht abgetan ist. An einen Gott glauben heißt sehen, dass das Leben einen Sinn hat.
Wenn Wittgenstein von Gott redet, was steht für ihn hinter diesem Begriff?
Auch das ist schwer zu sagen, weil er darüber wirklich vor allem geschwiegen hat. Er hat einmal an anderer Stelle gesagt, das Gebet ist der Gedanke an den Sinn des Lebens. Sinn des Lebens war für ihn Ganz zentral, Sinn des Lebens heißt auch Glück spüren, geborgen sein, wissen, dass trotz allem nichts schiefgehen kann, sogar der Tod wäre dann für ihn nicht Unglück. Wie er überhaupt dann im Tiefsten sagt, wir müssen lernen, das Leben so anzunehmen, wie es ist, und nicht zu träumen, wie es sein könnte, und nicht zu philosophieren, wie es gewesen ist. Und Gott hat in diesem Zusammenhang eine letzte Sinnstruktur für mein Leben. Wie ich dem dann sage, oder Gott oder Jahwe oder was die Religionen alles sagen, das war für ihn nicht das Zentrale, sondern für ihn war es die subjektive Erfahrung, getragen und geborgen zu sein trotz allem.
Er war ja auch sehr skeptisch gegenüber einer Theologie, die mit Worten herumfuchtelt, wie er sagt.
Das ist ein ganz schönes Wort von ihm und das kommt in seiner Spätphilosophie immer wieder vor. Religiöse Worte haben nur dann einen Sinn, wenn sie in eine bestimmte Lebensform eingebunden sind. Wenn man spürt, wer da etwas sagt, der meint damit auch sein eigenes Leben. Und er hat nicht in irgendeinem zweiten Stock ein paar theologische Sätze auf Lager, mit denen er dann herumfuchtelt, ohne eigentlich genau zu wissen, was damit gemeint ist.
Zum Glauben gehört für Wittgenstein dann immer auch der Zweifel. Glaube und Zweifel sind wie ein Paar, eng aufeinander bezogen. Und da macht er eine bemerkenswerte Aussage.
Ein Zweifel, der an allem zweifelte, wäre kein Zweifel. Das Spiel des Zweifels selbst setzt schon eine Gewissheit voraus.
Das ist eine interessante Bemerkung, die er auch nicht umsonst angesichts seines Todes gemacht hat. Er hat ein schönes Wort einmal geprägt in seinem Büchlein über Gewissheit. Das Kind lernt zuerst durch Vertrauen. Erst später kommt der Zweifel. Und das heißt, ausgeweitet, unser menschliches Leben existiert nur und unser Wissen und unser Glauben aufgrund von Vertrauen. Der Zweifel kommt dann erst später, wenn ich merke, ich kann auch betrogen, enttäuscht, erschüttert werden durch andere. Aber die Voraussetzung des Lebens ist das Vertrauen. Und eine schöne Fußnote für mich wäre der berühmte Philosoph Descartes, der einmal sagte, ich denke, also bin ich. Das sind so abstrakte Sätze, würde Wittgenstein sagen, mit dem allein kannst du nicht leben. Du lebst, weil du Mitmenschen hast und dann erst lernst du zu denken, dann erst lernst du zu zweifeln. Der Zweifel kommt erst in zweiter Linie. Und es gibt Zweifel, die absurd sind und es gibt Zweifel, die völlig überflüssig sind. Und das ist wieder etwas, was ich am Anfang schon sagte, das zu tun hat mit der Befreiung. Die Philosophie befreit aus Dingen, die eigentlich überflüssig sind im Denken.
Wittgensteins Philosophie eröffnet einen weiten Horizont, vielleicht gerade auch, weil sie auch den Zweifel zulässt und nicht alles schon festsetzt. Er sagt auch, dass es wichtig sei, immer wieder das Fremde zu suchen, um das Vertraute neu sehen zu können.
Du musst erst auf Wanderschaft gehen, und dann kannst du in die Heimat zurückkehren. Und dann wirst du die anderen verstehen.
Das ist ein sehr schöner Satz, den ich lange Zeit über meinem Pult hatte. Ein Satz, der aus 62-jähriger tiefer Lebens- und Schmerzerfahrung, glaube ich, entstanden ist. Die Wanderschaft des Lebens ist nicht einfach das Denken und die Philosophie, sondern das sind die konkreten Erfahrungen auch von Liebe und Leid. Und für das Verstehen anderer Menschen genügt nicht eine Theorie über das Leben, auch keine Theologie und Philosophie und Psychologie, sondern andere verstehen kann man genauso weit man selbst ähnliche oder sogar gleiche Erfahrungen schon gemacht hat. Und das Bild des Lebens als Wanderschaft und nicht als Zustand, als einmal fertiges Projekt, das ist für mich ein sehr schönes Bild, das auch mich selbst immer wieder prägt.
Thank you.
Philosophie und Leben sind für Ludwig Wittgenstein untrennbar miteinander verbunden. Die Philosophie ist keine Lehre, sondern eine Tätigkeit, meint er. Sie ist für ihn wie ein Werkzeug, das man gebraucht, dann aber auch wieder weglegen kann.
Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihnen, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.
Kurt Studhalter, was hat es mit dieser Leiter auf sich?
Wahrscheinlich hat es auch mit dem Leben und der Erfahrung zu tun. Die ganze Wissenschaft ist nicht dazu da, dass man sie ständig vor sich herträgt, sondern dass man an ihr wachsen kann und dann kann man sie mal weglegen. Man kann eine Philosophie oder eine Erkenntnis einmal weglegen, man hat sie sich innerlich angeeignet. Wittgenstein sagte einmal, ich kann mit meiner Philosophie jederzeit aufhören. Und das meint nicht nur als Philosophieprofessor, sondern man soll nicht endlos sich in Gedanken kreisen und quälen.
Wir haben Wittgenstein jetzt vor allem als strengen Denker, als Asketen, als schweigsamen Philosophen kennengelernt. Er hatte aber auch eine ganz witzige Seite. Er konnte sich zum Beispiel über Philosophen, die mit großen Worten Luftblasen erzeugen und eigentlich nichts sagen, da konnte er sich auch lustig machen.
Ich sitze mit einem Philosophen im Garten. Er sagt zu wiederholten Malen, ich weiß, dass das ein Baum ist, wobei er auf einen Baum in unserer Nähe zeigt. Ein Dritter kommt daher und hört das, und ich sage ihm, dieser Mensch ist nicht verrückt, wir philosophieren nur.
Wittgenstein konnte sehr ironisch sein und in diesem Fall hat er auf die übliche, beinahe gesagt Schulphilosophie hingewiesen, die sich mit Erkenntnistheorie beschäftigen und gleichsam, wie kommt die Außenwelt in mein Inneres? Ich weiß, dass das ein Baum ist, meint Wittgenstein. Solche Sätze sagt nur jemand, der philosophiert. Im Normalfall sieht man den Baum und weiß, dem sage ich, das ist ein Baum. Philosophen sind dann Menschen, die versuchen, das Wesen eines Dinges hinter den Kulissen gleichsam zu erforschen. Und das, sagt er, das ist nicht nötig. Wir können auch ohne solche Wesensdefinitionen leben.
Er schreibt ja auch, dass man sich in den Denkgebäuden der Philosophie verirren kann und dann vor lauter Bäumen sozusagen den Wald nicht mehr sieht. Wie er wörtlich formuliert,
ein Mensch, den philosophische Verwirrung gefangen hält, ist wie ein Mann in einem Zimmer, der hinaus will, aber nicht weiß wie. Er versucht's mit dem Fenster, aber das ist zu hoch. Er versucht's mit dem Kamin, aber der ist zu eng. Und wenn er sich nur umdrehen wollte, sähe er, dass die Türe die ganze Zeit offen war.
Was ist das für eine Tür, die immer offen steht?
Ich glaube, jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, es ist die Tür des gesunden Menschenverstandes. Es gibt Probleme, die man sich selber schafft. Es gibt auch echte, das wollen wir schon auch festhalten, die man sich selber schafft. Und die Lösung liegt vor Augen, aber man sieht sie nicht. Vielleicht macht einem ein lieber Freund, eine liebe Freundin darauf aufmerksam, wo der Ausweg wäre aus einer ausweglosen Situation. Er hat dieses Bild mit dem Raum und der Türe, die ganze Zeit offen war, auch noch anders formuliert. Manche Leute drücken an die Türe und kommen nicht heraus, bis sie merken, dass sie sich eigentlich nach innen öffnen würde. Und dann könnten sie ohne weiteres hinausgehen. Ich glaube, das ist nicht eine Simplifizierung des Lebens, sondern es ist sein Anliegen, sich nicht mit Dingen zu belasten, mit Pseudoproblemen und sich dann darin einfangen zu lassen, sondern den Ausweg zu finden. Und ich glaube schon, dass das Gespräch auch für ihn mit Freunden, mit anderen Menschen die Befreiung geben kann und nicht nur die eigenen philosophischen Gedanken.
Ein Leben lang hat Ludwig Wittgenstein sich um Wahrhaftigkeit bemüht, im Denken wie im Handeln. Geschont hat er sich dabei nicht. Er hat auf Annehmlichkeiten wie sein großes Erbe verzichtet. Er hat auch mal als Dorfschullehrer oder Klostergärtner gearbeitet, hat freiwillig Kriegsdienst geleistet und er hat sich immer wieder in die Einsamkeit zurückgezogen. Auch hat er oft gelitten am Leben, an der Philosophie und an sich selber. Trotz alledem lebte Wittgenstein aus einem tiefen Vertrauen, absolut geborgen zu sein, und das bis zum Ende seines Lebens, als er vor 60 Jahren im April 1951 an Krebs starb, ließ er als letztes ausrichten:
Sagen Sie meinen Freunden, dass ich ein wundervolles Leben gehabt habe.
Dieses dankbare Zurückschauen bei aller Kriegserfahrung, übrigens im Zweiten Weltkrieg war er als Sanitäter tätig, seine Enttäuschungen, seine depressiven Zeiten, dass er sagen kann, ich habe ein wunderbares Leben gehabt, das ist für mich ein Zeichen, dass er sich innerlich frei gemacht hat, vielleicht sogar ein glücklicher Mensch war. Wenn ich einen Satz über Wittgensteins Leben schreiben müsste, und zwar nicht einen von ihm selbst, sondern einen von Goethe, der hat einmal gesagt, und das fasst beinahe das philosophische Werk Wittgensteins zusammen und sein Leben: Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu verehren.
Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Wie schwer fällt mir zu sehen, was vor meinen Augen liegt. Du musst erst auf Wanderschaft gehen, und dann kannst du in die Heimat zurückkehren. Und dann wirst du die anderen verstehen. Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihnen, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Was ist das Ziel der Philosophie? Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zu zeigen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.